Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich ganz besonders über die neue Podcast-Folge. Nämlich, es ist zum zweiten Mal eine Hörerin im Podcast in der Reihe Erzähl uns deine Geschichte. Nämlich die Christina. Die Christina ist 19 Jahre alt und hat so den klassischen Weg hinter sich. In Anführungszeichen natürlich. Mit 15 hat sie nämlich festgestellt, dass sie jetzt unbedingt abnehmen muss und hat durch weniger Essen dann den Schritt in die Magersucht gemacht. Und ja, ihr Körper wollte das dann nicht auf sich sitzen lassen, hat ihr Binges geschickt und so ist dann der Teufelskreis losgegangen aus Überessen und Kompensieren durch Sport, durch wenig Essen und so weiter. Ich glaube, viele können sich da jetzt wiederfinden. Und ja, wir sprechen in dem Interview über Christinas Geschichte und über ganz, ganz, ganz viele andere Themen. Zum Beispiel, wie die Müdigkeit nach Fressattacken so deine Legitimation einfach für Ruhe sein kann. Wie dir vielleicht Kalorientracken so den Einstieg in das intuitive Essen erleichtern kann. Aber Achtung, natürlich nur als Einstieg, das ist keine Lösung, keine langfristige. Was du daraus lernen kannst, wenn du zum Beispiel zwei Essens- oder Essgesichter hast, wenn du zum Beispiel in Gesellschaft ganz anders ist, als wenn du alleine bist und so weiter und so fort. Also über ganz, ganz viele Themen, die alle mit der Essstörung irgendwie zu tun haben. Also ist ein richtig, richtig tolles Interview geworden, glaube ich. Und was ich wirklich am schönsten an dem Interview fand, ist, dass Christina so beeindruckend erzählt, wie sie jeden Tag mit so einer positiven Einstellung an das Thema rangeht und sich selbst versucht kennenzulernen und so auch ihren Weg der Heilung ganz proaktiv gestaltet. Und da, glaube ich, ist für viele eine ganz, ganz große Inspiration drin. Und ich hoffe, dass du da für dich, für deinen ganz persönlichen Weg viel Positives mit rausnehmen kannst, ja. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge und es geht los. Hallo, meine liebe Chrissy und herzlich willkommen im Emmy Rosa Podcast.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ja, voll schön, dass du heute da bist. Du bist, herzlichen Glückwunsch, die zweite Hörerin im Podcast, die jetzt hier eingeladen wurde und die jüngste, die ich jemals hier hatte. Und das freut mich sehr. Sag mal, wie alt du bist?
Ich bin 19 Jahre alt jetzt.
Und das finde ich echt richtig cool, weil ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ich hatte bisher halt eher Damen im Podcast, die älter waren. Nichts gegen meine Damen, ja, also keiner soll es falsch verstehen. Und jetzt freue ich mich richtig, weil eine so junge Frau im Podcast zu haben und bin ganz gespannt auf deine Geschichte. Ich kenne sie ja auch noch nicht, also stell dich doch erstmal kurz vor, bitte.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin Christina, ich bin 19 Jahre alt. So allgemein zu mir, ich studiere gerade und bin allgemein sportlich sehr aktiv, jetzt auch schon seit ich ganz klein bin, seit ich 6 Jahre alt bin, bin ich im Karate tätig und weiterhin mache ich sonst noch viel Kraftsport und gehe gerne laufen, auch Langstreckenläufe, so wie du das machst. Und ja, soweit zu mir erstmal grundlegend.
Also Sport auf jeden Fall eins deiner Haupthobbys, so wie ich das rausgehört habe.
Sehr essentiell.
Richtig cool. Finde ich auch richtig spannend. Also Karate. Erzähl mal, wie du da dazugekommen bist.
Damals hat bei uns im Dorf eine neue Sparte aufgemacht in unserem Verein. Und dann ist meine Freundin beigetreten. Also dem Karate eben. Und meine beste Freundin hat dann mich gefragt, ob ich mal mitkomme. Und dann war ich beim zweiten Training direkt dabei und bin bis jetzt dabei geblieben.
Richtig cool. Und dann richtig mit Wettkämpfen und Gürtel und so weiter?
Ja, alles drum und dran mit dabei.
Ja, cool. Richtig spannend. Ja, und erzähl mal, wie kommt es, dass du den Emilosa-Podcast hörst und dass du jetzt hier bist?
Also ich habe selber eine Essstörung, die ich jetzt, seitdem ich 15 bin circa habe, die sich auch so einen Wandel durchlebt hat von Magersucht, Sportbulimie und Binge-Eating. Und seit ungefähr 1,5 Jahren bin ich sehr aktiv auf Spotify mit Podcasts dabei und dabei ist mir auch dein Podcast aufgefallen, den ich auch schon sehr lange verfolge.
Okay, cool. Ja, das freut mich auf jeden Fall total. Voll schön. Ja, erzähl mal. Also, wie ging denn dein Thema mit dem Essen so los, bis es dann irgendwann in die Essstörung gemündet ist?
Ja, also als Kind, in meiner Kindheit hatte ich halt, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, hatte nie Probleme mit dem Essen, war auch immer sehr schlank, überhaupt nicht irgendwie ansatzweise mollig oder sonst was, habe mir nie Gedanken um mein Essen gemacht, hab eher dass ich, lieber spielen wollte, als dass ich essen wollte. Und dann habe ich mir irgendwann immer mehr Gedanken darum gemacht, so im jugendlichen Alter rum, da verändert sich der Körper so ein bisschen. Und da fehlt ja so ein bisschen die Akzeptanz dafür, dass ich halt jetzt mehr Frau werde als Kind, und sich die Figur halt eben auch so verändert und ich wollte halt immer dünn bleiben. Und dann habe ich mir mit 15 quasi das Ziel gesetzt, ich möchte abnehmen, ich fand mich zu dick. Ich habe zu dem Zeitpunkt auf derselben, fast derselben Größe wie jetzt, 1,70, halt 65 Kilo gewogen. Das war nicht dick, absolut nicht. Halt aber auch nicht dünn. Ich war aber schon immer schon so ein bisschen so, dass ich ein bisschen mehr drauf hatte. Ich war halt nicht so skinny wie meine Freundin jetzt in dem Zeitpunkt. Die hatte sehr viel Lob für ihre Figur bekommen. Und der Zuspruch hat mir quasi gefehlt. Und habe dann den Entschluss gefasst, abzunehmen, was dann so die Spirale in die ganze Essstörungsgeschichte geebnet hat. Dann habe ich in einer sehr schnellen Zeit sehr viel abgenommen. Ich glaube, in 3 Monaten so um die 10 bis 13 Kilo um den Dreh. Da habe ich wirklich auch gehungert. Was dann irgendwann, dadurch, dass ich auch da schon sehr sportlich aktiv war, da habe ich auch zu dem Zeitpunkt richtig mit Wettkampfkarate angefangen. Dann hat das dazu geführt, dass ich halt eben eine Mangelernährung hatte. Und habe dann ich habe dann Binges bekommen, also so Fressanfälle, weil mein Körper sich halt das geholt hat, was er halt braucht für die sportlichen Leistungen, die ich halt mache. Bin auch schon gelaufen und so. Ja, und dann ist es quasi in eine Art Sportbulimie ausgeartet, dass ich habe mich nie übergeben, aber ich habe quasi mit dem Laufen und mit dem Karate und so weiter und so fort und Hungern quasi Binges ausgeglichen, also Fressattacken ausgeglichen, die ich halt eben durch die mangelhafte Ernährung bekommen habe. Genau. Und das führte dann immer weiter dazu, dass ich irgendwann mal immer trotzdem immer dünner wurde, trotzdem Fressattacken, weil ich halt eben sehr viel gehungert und sehr viel Sport gemacht habe. Dann blieb irgendwann mal die Periode 1,5 Jahre aus. Da konnte ich auch gar nicht mehr, also ich wusste auch gar nicht mehr, was ich machen sollte, damit die wiederkommt. Die war einfach weg. Ja, und habe dann mir auch eine Schilddrüsenunterfunktion angeeignet durch meine Mangelernährung und bin dann so auch in die Depression gerutscht. Weil durch die Schilddrüsenunterfunktion ist es ja so, dass die Hormone nicht mehr richtig so spielen, wie sie sollen. Und habe dann wirklich richtig tiefe Depressionen bekommen dadurch. Habe dann lange nicht die Diagnose für die Schilddrüsenunterfunktion bekommen. Und ich war echt verzweifelt, weil ich nicht wusste, woran das lag. Ich war eigentlich immer sehr happy und sehr glücklich und habe es einfach nicht verstanden, warum ich so unglücklich war. Und habe dann mal ein großes Blutbild machen lassen bei meinem Arzt. Und der hat dann herausgefunden, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Und da ist mir quasi alle Last in dem Moment runtergefallen. Ich habe mich das erste Mal wieder richtig gefreut über etwas, weil ich wusste, woran es lag, dass ich so depressiv war und wurde dann auch medikamentös eingestellt. Das wurde dann auch kurze Zeit danach schon viel besser mit der Depression. Also hier auch die Empfehlung, gerne mal ein großes Blutbild machen lassen, wenn man vielleicht auch Probleme mit der Ernährung hat und dann dementsprechend auch vielleicht depressive Verstimmung hat. Das könnte an der Schilddrüse liegen. Ja, und habe dann später mir dann als Ziel gesetzt, ich muss raus aus diesem aus dieser Mangelernährung, ich muss mehr essen. Habe dann mein Bestes gegeben, über Tag halt mich ganz normal zu ernähren. Aber wenn ich jetzt noch stressige Phasen habe, Schlafmangel habe oder diesen krassen Arbeitsdrang, ich habe oft auch das Gefühl, ich kann einfach nicht mal chillen und auf dem Sofa liegen und nichts tun, weil der innere Antreiber mich da die ganze Zeit hindrückt, dass ich was tun muss und fühle mich dann schlecht, wenn ich nichts tue. Und ich muss mich aber eigentlich mal ausruhen, dann bekomme ich dann Essdruck, weil durch das Fressen bin ich quasi so matt und mir geht es dann so schlecht, dass ich mich quasi ausruhen muss. Und ja, dadurch habe ich dann oft auch Fressattacken bekommen, wie auch Schlafmangel und Stress. Und die kompensiere ich heute noch auch mit Hungern und Sport, wie ich es damals noch gemacht habe. Das hat sich noch nicht geändert. Die Binge sind aber weniger geworden, dadurch, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und mit mir selbst halt befasst habe.
Mega gut auf jeden Fall, dass du schon mal so weit bist, dass du das merkst und so reflektieren kannst. Das ist ja schon so der erste Schritt oder noch wahrscheinlich ein schon sehr fortgeschrittener Schritt, wenn du weißt, wo liegen deine Knackpunkte und dass du dir erst erlaubst, dich auszuruhen, wenn du dir irgendwie eine Legitimation dafür gesorgt hast. Ist ja auch mega spannend, oder?
Ja, ich habe auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, warum ich diese Binges habe, wenn ich mich ausruhen, also wenn ich mich gerade ausruhen möchte. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass es daran liegt, dass ich eigentlich Freude und Arbeitsdrang habe und die ganze Zeit was tun und die ganze Zeit produktiv sein möchte. Aber es funktioniert halt nicht. Man muss sich halt mal ausruhen. Und dann habe ich mir halt dadurch den Weg gesucht, dass ich dann halt so kaputt bin, dass ich halt nichts machen kann, wenn ich gewünscht habe, also eine Fressattacke hatte.
Und wie bist du da drauf gekommen?
Also ja, durch die Persönlichkeitsentwicklung quasi. Also das ist auch manchmal kommen mir einfach so Gedanken, die schießen mir so im Kopf rein und denken so, da könnte was dran sein. Okay. Das passiert dann ganz oft, wenn ich einen Podcast höre oder mich irgendwie von anderen Persönlichkeitsentwicklern inspirieren lasse oder ein Buch lese. Und dann schreibe ich auch immer mit. Also ich habe quasi ein Tagebuch. Ich führe das nicht konsequent durch, leider. Ich würde mir das mehr wünschen. Aber ich schreibe dann immer mal wieder mit, was meine Gedanken waren, die sehr produktiv waren und zu meinem Heilungsweg führen könnten. Da versuche ich regelmäßig da mitzuschreiben.
Das ist, aber meine Damen, die jetzt zuhören, wie viele hunderttausend Male habe ich das im Podcast schon gesagt? Und ich finde es so cool, weil das ist echt der Schlüssel. Wie sehr hat dir das geholfen, dass du das einfach aufgeschrieben hast?
Total. Also wirklich, wenn ich dann noch wieder eine schlechte Phase hatte und ich merke, da warnt sich was an, eine Fressattacke oder was. Dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und habe aber wenigstens in dem Moment verstanden, warum sich das jetzt gerade anbahnt. Und das alleine, das hilft schon, auch wenn es trotzdem dann noch passiert. Aber ich weiß, warum es so ist und ich weiß nicht, also das ist dann halt nicht so, als hätte ich gar keine Ahnung, so, ach scheiße, ich habe jetzt schon wieder einen Mensch gehabt und ich weiß nicht, woran es liegt. Also das ist ganz wichtig zu wissen, woran es liegt.
So cool, voll gut, finde ich richtig, richtig cool. Und dann bist du nämlich aus diesem Unbewussten und aus dieser Opferrolle raus.
Ab ins Bewusstsein.
Ganz genau.
Muss sobald, ich das bewusst machen, ja.
Genau, weil sobald du das einmal gemerkt hast, dann kannst du vielleicht die nächsten 5 oder 10 Mal immer noch nichts dagegen tun, aber du kannst nicht mehr so unbewusst einfach dich dem hingeben und dann denken, ja scheiße, war halt jetzt wieder so und dann machst du weiter, sondern du bist in dieses Bewusstsein gekommen, dass das dein Muster ist. Und dann klappt es halt 10 Mal immer noch nicht, aber beim 15. Mal schaffst du es vielleicht zu sagen, nein, ich will das nicht mehr. Und dann kommst du da raus.
Ja, ganz wichtig ist dann ja auch, wenn du dann, du hast ja jetzt, weißt, warum es so ist, denkst du, ja, jetzt wird's besser, und du hast halt trotzdem immer wieder so Rückfälle und bist dann halt wieder deprimiert, weil du einen Rückfall hattest. Man sollte das akzeptieren, dass es so ist und dass dieser Heilungsweg halt eine Zeit lang braucht. Und das musste ich auch lernen, das zu akzeptieren. Weil es wird noch einige Male passieren. Das ist halt, die Erstörung ist halt quasi auch eine Gewohnheit. Du machst es schon länger. Und das wird dann halt zur Gewohnheit. Das legt man nicht von heute auf morgen ab. Auch wenn man weiß, woran es liegt.
Ja. Voll schön. Hast du schön gesagt. Ja, voll. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Tipp. Also Ladies, unbedingt umsetzen und aufschreiben und bewusst machen. Und ja, nicht richtig in der Opferrolle bleiben. Das ist ja schon mal ein wunderbarer Schritt und Tipp. Okay. Wie geht's weiter?
Also ich habe jetzt durch die Binges das Problem, dass ich halt überhaupt gar kein Sättigungsgefühl mehr auch im Alltag habe. Auch wenn ich keinen Binge habe, Sättigungsgefühl bleibt komplett aus. Es gibt ein Stadium von unzufrieden und nicht wirklich satt und überfüllt. Also auch unzufrieden. Und ich muss halt jetzt gerade in meinem Heilungsweg damit umgehen, dass ich nie satt bin, wenn ich normale Mengen, das ist schon normal, aber in normalen Mengen, esse und einfach nicht wirklich satt bin. Da muss ich gerade durch. Mhm. Und das wird das Sättigungsgefühl, ich bin mir sicher, das kommt irgendwann wieder. Aber da muss ich halt abwarten. Und bis dahin werden auch noch Binges kommen. Das ist halt so.
Und wie bestimmst du jetzt gerade so deine Portionsgrößen, wenn du isst?
Ich bin dem Tracking, also dem Kalorienzählen, noch sehr verfallen. Ich mache das auch ein bisschen zu exzessiv teils noch, was ich auch noch irgendwann ablegen möchte. Aber ich tracke immer so um den Dreh meine Kalorien, um ein normales Verhältnis zu schaffen zu dem der Menge was oder zu den Kalorienmengen, die ich esse am Tag.
Genau. Okay, aber du bist, wie setzt du jetzt da so deine Kalorien an? Also schaffst du da irgendeine Differenz zwischen deinem, Gott, ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten schon gar nicht mehr so aus. Das zeigt, wie weit ich schon weg bin. Du meinst,
sehr gut.
Ja, du weißt, was ich meine. Von dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz. So heißt es, genau.
Ich habe so eine Stücke Laufuhr, die mir so ziemlich meinen ganzen Leistungsumsatz insgesamt anzeigt, also dass ich jetzt Grundumsatz plus Leistungsumsatz habe und danach richte ich mich so grob. Also die sind ja auch nie ganz genau, aber so habe ich so einen groben Anhaltepunkt, wonach ich gehen kann.
Okay.
Genau.
Also du schaust auf jeden Fall jetzt nicht, dass du nur deinen Grundumsatz isst, sondern schon, dass du das isst, was dein Körper jetzt braucht ungefähr von der Menge.
Wenn ich nur meinen Grundumsatz essen würde und ich ja gerne mal einmal die Woche 18 Kilometer laufe, dann wird es eng mit dem, nur mit dem Grundumsatz. Ja. Dann brauche ich mich nicht wundern, dass der nächste Binge kommt.
Ja. Voll gut. Ja. Aber das ist auch wirklich ein richtig guter Tipp für den Start, aber wirklich, wie du schon gesagt hast, nur für den Start. Ja. Das mal so anzufangen, wenn du sagst, es gibt ja total viele, die sagen, intuitives Essen, das würde mich jetzt total überfordern, wenn ich das jetzt anfange.
Intuitives Essen funktioniert auch ganz schlecht, wenn du kein Sättigungsgefühl hast. Dann würdest du dich intuitiv überfressen. Ja.
Also es kann ein guter Anfang essen sein, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber man sollte es nicht übertreiben. Man muss da irgendwann noch rauskommen.
Das ist absolut, absolut richtig. Und wenn eben so das Ziel ist, dann irgendwie den Grundumsatz zu essen oder am besten noch weniger oder vielleicht maximal 100 Kalorien über dem Grundumsatz, weil das ist ganz eindeutig ein Zeichen für Diätdenken. Und das bringt einen nirgendwo hin.
Genau.
Das wollen wir hier nochmal.
Das bringt eher dazu, dass man Mangelernährung bekommt und dass man dann zum Arzt rennt und irgendwelche Medikamente braucht, weil die Schilddrüse beispielsweise nicht mehr richtig funktioniert.
Und hast du denn mal versucht, intuitiv zu essen, bevor du getrackt hast?
Ich habe quasi alles durch. Also ich wollte schon immer meine Essstörung. Ich siegen. Ich war nie so richtig dafür. Ich bin da einfach reingerutscht und seitdem ich reingerutscht bin, kämpfe ich mich auch quasi wieder raus. Und das intuitive Essen habe ich auch ausprobiert. Das funktioniert für mich leider nicht, weil dieses Sättigungsgefühl gar nicht da ist und ich dementsprechend beim Tracking geblieben bin.
Genau. Wie hat sich das intuitive Essen bei dir dann so gestaltet, wenn du sagst, es hat nicht funktioniert?
Ja, ich habe versucht, mich an Essensmengen von Freunden oder Leuten in der Umgebung zu halten. Und wenn ich dann mehr Hunger hatte, habe ich halt auch was mehr gegessen. Aber wie gesagt, das Sättigungsgefühl ist ja nicht ganz so da wie vielleicht bei anderen Menschen, die von Grund auf schon intuitiv essen. Und dementsprechend habe ich immer sehr viel gegessen und auch dann auch zugenommen. Und das hat mich dann wieder getriggert, diese Zunahme, dass ich mich wieder etwas kontrolliert habe am Ende.
Okay.
Ja. Also ich bin noch nicht, absolut nicht raus.
Ja, aber es ist ja auch total wichtig, genau diesen Punkt jetzt zu zeigen, an dem du jetzt stehst, weil da waren sehr, sehr viele, also die meisten wahrscheinlich, die weiter sind, waren irgendwann mal an dem Punkt, wo du jetzt bist. Und es gibt bestimmt auch noch ganz viele, und das weiß ich auch, die noch ganz weit vor, also sozusagen am Anfang ihres Wegs stehen, die sagen, die Vorstellung, keine Ahnung, Brot und Nudeln zu essen, ist für mich schon so angsteinflößend, dass ich wegrennen will. Also, das ist schon...
Mit Brot und Nudeln habe ich quasi auch noch ein Problem, wenn ich es alleine esse. In Gesellschaft funktioniert alles viel besser. In Gesellschaft wäre es auch nicht so, dass ich mich so überessen würde, wie ich es alleine tue. Also Binge Eating ist ja auch dafür bekannt, dass es hauptsächlich alleine hinter verschlossener Tür passiert, weil du dich dafür schämst. Und in Gesellschaft habe ich auch nicht diesen Druck, so wie ich den alleine habe und bin deswegen auch sehr gerne in Gesellschaft. Da geht es mir auch einfach besser.
Spannend. Kannst du mal beschreiben, wie sich das unterscheidet, dein Essverhalten, wenn du alleine bist? So, sagen wir mal jetzt einen ganzen Tag. Du hast jetzt zum Beispiel nur den Plan, du lernst heute und gehst vielleicht, keine Ahnung, machst eine Einheit Sport. Kann ja mal vorkommen, am Wochenende oder so. Und einen Tag, wo du jetzt, sagen wir mal, den ganzen Tag unter Leuten bist, wo du dann halt auch mit denen isst oder mit deiner Familie oder wen auch immer. Wie unterscheiden die sich so?
Also ich schaffe es an Tagen, wo ich alleine bin, über Tag eigentlich sehr gut, mein Essen so zu gestalten, dass ich morgens frühstücke, mittags Mittag esse, so ganz normal, wie jeder andere es auch machen würde, wenn er keine Essstörung hätte. Und dann geht es eher so Richtung Abend hin, so ab 7 Uhr, so 6, 7 Uhr, dass ich dann wirklich auch diesen innerlichen Druck bekomme, was auch wahrscheinlich ein bisschen der Gewohnheit geschuldet ist, dass eben die Essstörung auch zur Gewohnheit werden kann. Und ich dann wirklich Schwierigkeiten bekomme, mich in Zaum zu halten. Manchmal gelingt es, manchmal nicht, meistens nicht tatsächlich. Und deswegen bevorzuge ich es halt, mich in Gesellschaft aufzuhalten, wenn ich jetzt beispielsweise zu Hause bin, bei meinen Eltern dann und dann alleine halt auf meinem Zimmer wäre, würde ich dann einfach zu meinen Eltern runtergehen, um mich mit denen zu unterhalten, um mich so ein bisschen abzulenken von diesem Druck. Und wenn ich in Gesellschaft bin, dann esse ich quasi das mit, was meine Freunde essen. Zum Beispiel, wir frühstücken morgens beispielsweise in der Uni ganz normal zusammen. Ich nehme mir das mit, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Mittags esse ich dann auch mit denen zusammen und abends gehe ich dann trainieren mit Freunden und dann esse ich dann abends auch nochmal ganz normal in Gesellschaft. Und dann gehe ich zu Bett und dann hatte ich einen ganz normalen Tag, wie jeder andere auch.
Und da kommt auch dieser Gedanke, dieser Essensdruck auch gar nicht auf?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Spannend.
Das ist nur alleine so tatsächlich. Weil ich mich für mein Essverhalten dann doch schäme in dem Moment. Aber dadurch ist der Druck eigentlich komplett weg in Gesellschaft.
Und welche Gedanken kommen da so auf? Also wenn du jetzt zum Beispiel abends zu Hause bist und dann merkst du, okay, jetzt kommt dieser Essensdruck auf, wie gestaltet sich das? Was denkst du da so?
Also, wenn der Druck hochkommt, dann ist es immer eher so, scheiße, ich möchte das nicht. Das ist blöd, dass es jetzt schon wieder passiert. Ich habe da noch eher negative Gedanken. Ich sollte mir dann eigentlich mehr positive Gedanken darüber machen. Und denk dann auch wieder darüber nach, aber wenn es jetzt passiert, dann musst du jetzt wieder kompensieren die Tage und kannst ganz wenig essen und das macht dann auch keinen Spaß. Und ich steigere mich da ehrlich gesagt so ein bisschen rein und das macht es nicht besser, absolut nicht. Das führt eher dazu, dass erst recht der Wind kommt. Wenn man da anders drüber denkt, also in die positive Richtung, dann wird es, denke ich, deutlich besser, wenn man einfach lockerer mit umgeht. Mhm. Aber ich stresse mich damit halt so total, weil ich auch so Angst vor der Zunahme habe, heute noch. Dass ich dann erst recht meistens den Wind bekomme.
Und sind es dann ganz bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen oder ist es wirklich so random, was du zu Hause hast?
Ich habe grundsätzlich, weil ich mit Süßigkeiten gar nicht umgehen kann, so mit Schokolade und so, ich liebe Schokolade, so eine Hassliebe, weil das funktioniert nicht mit Schokolade. Und dementsprechend habe ich immer so gesunde Sachen zu Hause. Ich bin jetzt auch ausgezogen, kann dementsprechend selber einkaufen. Und wenn ich dann binge, ich gehe nicht extra los und kaufe mir was. Aber dann esse ich halt das, was ich zu Hause habe. Und dann ist es auch gerne mal die ganze Packung Haferflocken.
Okay. Also Ja. Es ist einfach, ist nicht, also wenn du Süßigkeiten hättest, dann wären Süßigkeiten und Chips und so, aber weil
ja,
du gar nicht
wenn hast. Sie da wären, ja.
Okay. Okay, also Selbstschutz quasi durch Haferflocken.
Ja, das geringere
okay.
Übel.
Okay, ja, spannend. Also kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die es hören, können nachvollziehen. Ja. Erzähl mal, wie das dann so abgelaufen ist. Hast du dir Hilfe gesucht oder hast du das einfach selber schrittweise angegangen, das Thema?
So richtig Hilfe gesucht. Also ich war mal bei einer Ernährungsberaterin, einmal. Das hat mir recht gut getan. Habe es dann aber nicht wiederholt, weil ich dachte, aber jetzt schaffe ich es jetzt alleine. Und es ging halt aber trotzdem weiter. Dann war ich nochmal bei einer Schulpsychologin, als ich in der Berufsschule war. Was mir auch ganz gut tut. Alleine dieses Sprechen darüber tut mir so gut. Es ist richtig therapierend. Ich bin da auch mit dem Thema sehr offen. Und jeder, der mich etwas näher kennt, der weiß, dass ich die Essstörung habe. Und ich stehe dazu und es ist so. Und es ist eine Krankheit wie jede andere auch, wie im Beinbruch, was auch immer. Und es bringt nichts, sich zu verstecken und das nicht zuzugeben. Dementsprechend, meine Therapie ist quasi, offen darüber zu reden und auch mit jedem quasi offen darüber zu reden. Weil wenn ich dazu stehe und jemand anderes mir dann irgendwas einreden will, von wegen, ja, das ist doch peinlich, dies, das, jenes, dann soll er das sagen, ist mir egal, ich stehe dazu, Punkt, aus, fertig.
Voll schön. Aber es ist echt schön, dass du da so offen damit umgehst. Kam das dann schon vor, dass andere sich auch geöffnet haben, dass sie da ein Thema haben?
Ja. Kam schon öfters vor, tatsächlich. Und dadurch, dass ich halt offen über meine Probleme spreche, sind nicht immer Essstörungen, die mir erzählt wurden, aber andere naheliegende Dinge, die mit der Psyche zu tun haben, wurden mir schon sehr viel anvertraut, ja.
Ja, aber es ist genauso, wenn eine Person sich öffnet, dann hat halt die andere Person auch irgendwie das Gefühl, hey, dann ist es jetzt in Ordnung, dann kann ich das jetzt auch machen. Und so hast du jemand anderem auch geholfen. Das ist so eine coole Sache.
Einfach da mutig zu sein.
Oder?
Ja.
Total schön. Das ist echt, echt richtig cool und nicht einfach bestimmt am Anfang gewesen, oder?
Also ich habe mich damals halt auch mal versteckt, als meine Erstörung anfing. Mir war das total unangenehm. Ich habe nicht darüber gesprochen. Keiner wusste davon, bis halt man mich gefragt hatte, warum ich so viel abgenommen habe. Aber bis dahin habe ich halt überhaupt nicht drüber gesprochen, weil es mir auch einfach peinlich war. Und ich sehe da keinen Sinn hinter, sowas als peinlich zu empfinden. Es kann jedem passieren. Es passieren die untersten Gesellschaftsgruppen. Es passiert aber auch mit Ärzten, mit Psychologen, mit allen. Die haben das auch. Also es bringt nichts, sich davor zu verstecken. Das ist eine ganz normale Krankheit. Da kann man sich auch nicht immer vorschützen.
Absolut. Also, weißt du noch, wer die erste Person war, der du das erzählt hast?
Ich glaube tatsächlich meiner Mama. Aber die hat das auch gemerkt durch mein Essverhalten, weil ich ja eben zu Hause war. Ne? Und die hat das dann alles auch ein bisschen mit beobachten können und hat mich dann auch ein bisschen drauf angesprochen. Und dann habe ich ihr das halt erzählt, dass ich da große Probleme mit habe. Ja, und das hat... Dann hat es irgendwann mal mit Papa erfahren. Mit meinem Papa habe ich nicht ganz so viel drüber gesprochen. Mit meiner Mama. Mama ist da so ein bisschen meine Vertrauensperson. Ja, und dann habe ich es irgendwann mal auch Freunden erzählt, weil die auch gesehen haben, dass ich viel abgenommen hatte. Und ja, dementsprechend nahm das dann so seinen Lauf.
Und hat deine Familie dich da irgendwie unterstützen können? Oder macht sie das jetzt noch in dem ganzen Thema?
Doch, also ich habe mich halt... Seitdem ich 15 bin, dann auch dementsprechend mit der gesunden Ernährung befasst. Und da haben meine Eltern auch immer hinter mir gestanden und haben gesagt, ihr macht das. Wir machen unser Ding, was die Ernährung angeht. So, aber wenn du sagst, du möchtest was anderes essen, dann isst das. Die haben es mir dann noch mitgebracht, wenn ich mir was auf die Einkaufsliste geschrieben habe. Dementsprechend sind die da sehr gut mitgefahren. Besonders meine Mama, die hat mich immer... Hab mir immer den Rücken gestärkt, die war immer für mich da, wenn irgendwas dramatisch wurde. Da kann ich mich absolut nicht beschweren, was die Hilfe meiner Eltern angeht.
Voll schön. Das ist echt schön.
Ja, ohne sie hätte ich es auch nicht so gut bis hierher geschafft, sich ehrlich zu geben.
Ein Dank an deine Eltern.
Natürlich.
Du darfst sie gerne grüßen, wenn du möchtest.
Mama, Papa, wenn ihr das hört. Danke dafür.
Was mich jetzt interessieren würde, welche Rolle hat der Sport da jetzt die ganze Zeit gespielt?
Also Sport mache ich ja schon seit ich klein bin, schon sehr viel. Ich habe Sport damals immer zum Spaß gemacht. Ich war damals auch mal reiten mit Pferden und so. Ich habe es dann erst nur bis zum Spaß tatsächlich gemacht. Und als ich 15 wurde und ich dann diese Essstörungsgedanken habe, mir hat der Sport trotzdem Spaß gemacht. Aber ich habe auch teilweise Sport gemacht, wenn ich keinen Bock drauf hatte, weil ich eben abnehmen wollte. Dementsprechend wurde es als Instrument quasi benutzt, um weiter abzunehmen. Auch wenn das eigentlich trotzdem meine Leidenschaft ist, aber man zwingt sich dann teilweise doch nochmal eine Runde mehr laufen zu gehen, obwohl man eigentlich Pause machen müsste, weil man total müde ist und kaputt, weil man gestern schon die riesen Runde laufen war. Ja. Dementsprechend, der Sport wurde dann auch für die Essstörung quasi genutzt mit.
Merkst du da jetzt dann schon eine Veränderung in Bezug auf den Sport, wie du zu dem stehst?
Damals, als die Erstörung anfing, habe ich quasi jeden Tag Sport gemacht, ausnahmslos. Ich muss jeden Tag eine Sporteinheit haben, mindestens, und wenn nicht zwei, morgens eine kleine und abends die große. Mittlerweile habe ich kein Problem damit, auch mal einen Pausetag zu machen, wenn ich ihn brauche. Ich höre jetzt auf meinen Körper, ich merke, ich bin kaputt und müde und ich brauche einen Pausetag. Und Regenerationstage sind wichtig, weil die Muskeln, die sich dann wieder regenerieren. Und um die Leistung zu steigern, braucht man Regeneration.
Sehr gut. Absolut richtig.
Genau.
Auch wenn es schwerfällt. Und selbst wenn man es nur noch macht, weil es einfach richtig geil ist. Ich bin da ja auch so ein Opfer, dass ich mir denke, ach komm, diese kleine Runde.
Ja.
Bitte jetzt nichts machen.
Ja. Das kenne ich auch.
Nicht gut, irgendwann kommt dann eine Verletzung oder Überlastung oder was auch immer. Das ist nicht gut. Und dann ist eine längere Pause angesagt.
Und das möchte man dann ja auch nicht.
Nein, um Gottes Willen. Was würdest du jetzt sagen, wie geht's dir heute?
Mir geht's heute sehr gut. Auch was die Essstörung anbelangt, ich habe immer noch meine Probleme, ich habe immer noch meine Down-Phasen, Aber ganz ehrlich, die Down-Phasen hat auch jeder andere, der keine psychische Erkrankung hat. Man hat immer mal Rückfälle, wo es einem einfach nicht gut geht. Aber im Großen und Ganzen habe ich recht gut gelernt, mit der Essstörung umzugehen. Sie ist da, ich akzeptiere sie und es ist in Ordnung so. Und sie wird auch wieder gehen. So, die Einstellung habe ich mittlerweile dazu. Und sonst habe ich auch an meinem Studium sehr viel Spaß und alleine das hilft mir auch, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache. Die Erstörung wurde damals auch sehr viel unterstützt, dadurch, dass ich mich in der Schule absolut nicht wohl gefühlt habe. Und das war quasi auch so ein Warnsignal, so, das ist nicht das, was du machen willst. Schule war absolut nicht meins. Jetzt das, was ich studiere, das macht mir absolut Spaß. Und das hilft mir dann auch total.
Cool. Kannst du das auch so bestätigen, dass die Essstörung immer so ein bisschen der Marker ist, wenn irgendwas im Leben nicht so rund läuft?
Ja, absolut. Da kam die Essstörung auch wieder hervor und das ist heute noch so. Ja. Wenn irgendwas nicht ganz rund läuft, wenn irgendwas blöd ist, dann wird quasi dieses, was blöd ist, durch ein Binge in meinem Fall, also ein Fressanfall, übertönt. Im Moment, ja, wo du bingst, bist du ja quasi in einem Trance-Zustand. Und danach ist der Binge schlimmer als die blöde Situation, die du eigentlich gerade in deinem Haus holst. Ja, und so lenkt man sich dann davon ab. Ne? Ja. Macht es nicht besser, weil die Situation ist trotzdem da. Ja, aber so spielt die Erstörung dann heute noch mit rein. Ne?
Ja, und ich finde, man kann das dann ja auch anders betrachten. Du hast es vorhin gesagt, man kann ja dann die Perspektive einfach versuchen zu wechseln und sagen, hey, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich hätte es vielleicht sonst nicht gemerkt, aber hier gibt es wohl was in meinem Leben, worum ich mich jetzt kümmern sollte.
Darum bin ich meiner Erstaunung auch dankbar, dass wenn die hochkommt, weiß ich, irgendwas ist. Und wenn es das ist, dass ich heute einfach mal Pause machen sollte und einfach mal auf dem Sofa liegen sollte und chillen sollte, anstatt dich jetzt wieder zum Sport zu drängen oder dich an den Schreibtisch zu drängen, um zu lernen.
Ja.
Und dann kommt dieser Binge-Gedanke hoch und dann denke ich mir, ach, da ist was, das muss ich, da muss ich mal mehr drüber nachdenken. Genau.
Voll gut. Und das ist, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sowas muss man erstens mal wirklich schätzen lernen, weil das hat, du kannst um dieses Essensthema einfach nicht drumrum und dann hast du diese Chance, schon früh genug zu erkennen, dass irgendwas schief läuft. Ich vergleiche das immer so mit dieser Netflix-Sucht. Es gibt ja so Leute, die so eine extreme Netflix-Affinität, nenne ich es jetzt mal freundlich, haben.
Die ja, da kenne ich auch welche von.
Morgens in der U-Bahn schon Netflix schauen, dann auf dem Weg nach Hause wieder Netflix schauen, zu Hause Netflix schauen, um ja nicht zu merken, dass irgendwas hier mal verdammt schief läuft im Leben.
Ja.
Aber genau. Die haben nicht so einen Leidensdruck, wie wir das halt haben mit dem Essensthema. Und die können dann einfach mal jahrelang nichts tun, ohne zu merken, dass da einiges schief läuft.
Ja. Und da schätze ich die Erstörung dann doch eher sehr wert, ne? Ja. Weil die mir jetzt in dem Moment einfach sagt, da läuft was schief. Und die Erstörung ist in dem Sinne psychisch so belastend, dass ich was tun muss.
Ja. Voll schön. Und wir können auch dankbar sein, weil ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis eine Bekannte, Freundin, weiß nicht, eine Bekannte, die so jahrelang selbstverletzendes Verhalten eben hatte. Also die hat sich geritzt. Und da können wir, ich will niemanden zu nahe treten, wenn jetzt irgendjemand selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen muss, weil es einfach der Druck ist, an dem sich das entlädt, ist es einfach dir dein Weg und dann ist es so und dann gehört es auch so, in Anführungszeichen. Aber ich bin dann so dankbar, dass mir das nicht passiert ist, weil das ist so ein Stigma, mit dem man dann oft einfach rumläuft und die Gesellschaft das einfach nicht so wahrnehmen kann. Weißt du, was ich meine? Das finde ich, da bin ich so dankbar, dass ich diesen Weg gewählt habe.
Da ist mir die Essstörung auch angenehm.
Oder?
Also, du hast ja auch die Narben davon. Ja. Dann. Und wenn die an richtig sichtbaren Stellen sind,
ja,
ich bin froh, dass ich es nicht habe.
Ja.
Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe auch eine Freundin gehabt, die sich am oberen, also am obersten Teil des Oberschenkels dann geritzt hat, weil da fällt es am wenigsten auf, weil du sonst eine Hose an hast, aber wenn du halt eben schwimmen gehst, dann gehst du halt nicht schwimmen, obwohl du Bock zu hättest, weil du willst nicht das andere das sehen.
Ja.
Das ist halt auch schade, ne?
Ja, und das ist einfach eigentlich das Gleiche, in Anführungszeichen, wie eine Essstörung. Nur ist ein anderer Kanal.
Ja, also, genau. Genauso wie es Alkohol sein kann, genauso wie es Drogen sein können.
Ja.
Die Essstörung ist genau so ein Teil davon.
Ganz genau. Und es ist einfach nur ein Bote. Und ja, wir haben die Chance, das halt als Bote anzunehmen und zu versuchen zu verstehen, was jetzt los ist, oder uns eben dagegen zu wehren und uns fertig zu machen.
Ja.
Aber die Ausgangssituation ist die gleiche sozusagen.
Also Akzeptanz für die Essstörung und die Essstörung in dem Sinne auch wertzuschätzen, dass sie eben ein Warnsignal ist.
Ja.
Das gehört zu dem Heilungsweg auf jeden Fall dazu.
Voll gut, ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt Tipps an die Damen geben könntest, die jetzt zuhören, was wären das für Tipps?
Also ich habe halt mit der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel erfahren, warum ich die Essstörung habe, und bin dann halt auch sehr viel mit YouTube darüber drauf gekommen. YouTube habe ich sehr viel Gedankentanken gehört. Das sind halt Persönlichkeitsentwicklungs-Speaker, die dann halt über verschiedenste Themen sprechen. Ich habe mir Bücher durchgelesen über Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, gib mal Tipps. Ja, was ist dein Favorite?
Oder Robbins Power-Prinzip. Robbins Power-Prinzip würde ich jedem empfehlen, das mal durchzulesen. Auch wer keine Essstörung hat, lest es euch durch. Das bringt sehr viel. Oder wie gesagt, Gedankentanken. Top. Ich war jetzt letztens auch bei der Lanxess Arena in Köln, wo die Gedankentanken dann ganz Speaker auf der Bühne standen, und das war sehr inspirierend, und das kann sehr, sehr viel helfen, aus der Erstörung zu kommen. Genau.
Voll schön. Podcast, hast du da auch Favorites?
Soulful Journey höre ich auch sehr viel. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, klar.
Tobias Beck höre ich sehr viel, der Persönlichkeitsentwickler. Das ist so ein bisschen auch mein sprachliches Vorbild. Also ich hätte auch vielleicht mal Bock, auf einer Bühne zu stehen und zu reden und Motivationscoach zu werden. Ja, und er ist so ein bisschen mein Vorbild, was das angeht. Den höre ich auch sehr viel. Genau.
Cool.
Christoph Bischoff, der ist auch ganz cool. Den höre ich auch sehr gerne, aber dann über YouTube, über die Gedankentanken-Videos.
Ja, okay. Ja, cool. Also richtig, richtig cool. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil das einfach so motiviert, wenn man sich solche Podcasts anhört. Oder geht dir auch so?
Total.
Ein Tipp,
wenn es dann wieder schlecht geht, dann hört man sich einen Podcast an, und dann ist die Welt wieder nur halb so tragisch.
Ja. Absolut. Also auf jeden Fall auf die 50 Wohlfühl-Dinge-Liste draufschreiben, Podcast hören. Eigentlich relativ egal, welchen man hört, finde ich, außer jetzt irgendwelche deprimierenden News vielleicht. Aber
ich höre auch gerne mal Gemischtes Hack, wenn dir das was sagt. Das ist halt einfach nur kompletter Trash, den die da reden, aber es ist halt einfach witzig. Das ist ein bisschen heilsam für die Seele.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, cool. Willst du noch eine Abschlussmessage rausgeben?
Ja, wie gesagt, öffnet euch den Menschen, schämt euch nicht dafür, dass ihr eine Essstörung habt. Es ist nichts Schlimmes, absolut nicht. Mir hat es mega geholfen, mich anderen zu öffnen. Wie gesagt, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich eine Essstörung habe, und ich schäme mich nicht dafür. Wenn ihr das geheim haltet, eure Essstörung geheim haltet, dann setzt euch das unter Druck, unter Stress. Und weil ihr das die ganze Zeit vor anderen geheim halten wollt. Und im Endeffekt passiert dann nur das, dass du Stresshormone ausschüttest und dass die Essstörung nur noch schlimmer macht. Da habe ich auch die Erfahrung, dass ich immer das alles verstecken wollte, vor allem im Leben. Und ich dadurch nur unter Stress gesetzt wurde und die Essstörung dadurch nur noch unterstützt wurde. Deswegen kann ich das wirklich sehr empfehlen, euch zu öffnen.
Also, ihr habt es gehört, geht raus und vertraut euch an. Und dann hat wieder eine andere Person die Chance, sich auch zu öffnen und wir können Liebe in die Welt rausbringen, oder?
Genau. Das ist doch eine gute Message.
Ja dann, vielen, vielen Dank, meine Liebe, für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Du hast echt viele, viele coole Tipps und für deinen Weg wünsche ich dir wirklich alles, alles, alles Gute. Du machst es wunderbar und bleib einfach dran und dann wird alles
gut. Dankeschön. Dann sehr gut. Da glaube ich auch ganz fest dran.
Yay! Five.
Wenn du jetzt auch denkst, wow, die Chrissy kann mich mit ihrer positiven Einstellung anstecken und von der will ich noch mehr sehen, dann folg ihr unbedingt auf Instagram unter @chrissy_burns. Du findest den Link unten in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über deine Bewertung auf iTunes freuen, weil durch deine Bewertung findet vielleicht eine andere Frau zu meinem Podcast und kann für ihren ganz persönlichen Heilungsweg was mitnehmen und dran wachsen. Also unbedingt auf iTunes bewerte meinen Podcast, wenn er dir gefallen hat, natürlich. Und jetzt denk immer dran, du bist die Schöpferin deines Lebens. Du bist grenzenlos. Und wie die Chrissy so schön gesagt hat, deine Essstörung wird auch wieder gehen. Deine Kathi von Emmy Rosa.